ARD.
Alle Top-Favoriten bei dieser Europameisterschaft haben bisher ihr Auftaktspiel gewonnen. Auch die Engländer gestern Abend, vor allem dank eines Mannes.
Saka now with a chance to cross and Bellingham is there!
Die deutsche Mannschaft bereitet sich seit gestern auf Ungarn vor, aber eine Sache ist jetzt schon glasklar, sagt unser DFB-Reporter Martin Roschitz.
Auf jeden Fall werden 11 Schönspieler auf dem Platz stehen, denn am Wochenende war der Friseur im Quartier und hat die Haare schön gemacht.
Das interessanteste Spiel heute bei der Euro ist sicher das um 21 Uhr Österreich gegen Frankreich. Und unser Reporter Thorsten Iffland sagt, die Österreicher sind vorbereitet auf den Kracher.
Und die Stimmung im Team, die muss wohl richtig gut sein. Spätestens seitdem Ralf Rangnick gesagt hat, ich gehe nicht zu den Bayern.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Tag 4 der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wir sind's wieder. Jens Wallbrot.
Grüße.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Kannst du noch, Jens? Oder brauchst du mal eine Pause?
Ich laufe gerade erst warm, Tobi. Ja. Aber schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, jetzt war ich mal einen Tag nicht da.
Ja, aber ich habe dich vermisst gestern.
Deine Nase wächst. Wir legen los und ganz kurz noch, ja. Das ist mir wichtig, nochmal ein Hinweis an alle, die uns nur als Audio-Podcast hören. Vielleicht wisst ihr das gar nicht, aber wir sind auch ein Videopodcast und es lohnt sich sehr, da mal reinzugucken, denn wir zeigen natürlich auch viele schöne Szenen.
Ja, zum Beispiel aus den Spielen auch.
Ja, wenn man das sieht, kann man natürlich viel besser mitreden. Also gerne auch als Videopodcast uns mal angucken. Kann natürlich sein, dass wenn ihr uns seht, dass ihr dann direkt wieder
direkt
Audio
wieder wegschaltet.
Aber da seid ihr frei in eurer Entscheidung. Genau. Jens, wir sprechen über den gestrigen Tag zuallererst, über die Gruppe C, die deswegen sehr wichtig ist, weil wenn Deutschland Gruppensieger werden sollte in der Gruppe, dann treffen wir auf den zweiten von Gruppe C. Und gestern die beiden Spiele in Gruppe C, gestern Abend die Engländer mit dem 1:0 gegen Serbien. Mhm. Und der Mann des Tages ohne Zweifel war derjenige, der das Tor geschossen hat. Und das war in der 13. Minute.
Good pass. Saka now with a chance to cross. And Bellingham is there! With a header in the 6-yard box. England take the lead. And it is that man who opens the door for England here in Gelsenkirchen.
Ja, Jude Bellingham.
Auch ganz normales Tor für so einen offensiven Mittelfeldspieler.
Ja, wir haben beide ja gestaunt, als wir gesehen haben, wie der sich da reinwirft in diesen Kopfball. Typisches Bellingham-Tor einfach auch, ne? Der Mann ist einfach eine Maschine.
Ja, aber mehr Mittelstürmer-Tor geht eigentlich nicht, ne? Also wenn du überlegst, wo der herkommt, klar, jetzt bei Real ist er irgendwie auch auf so eine Stürmerrolle gewechselt, aber der ist ja eigentlich eher der Achter gewesen bei den Dortmundern und das beschreibt aber auch schon wieder ganz gut, wie er so in der englischen Nationalmannschaft gebraucht wird. Ne?
Ja, und dass Harry Kane in der ersten Halbzeit nicht so richtig stattgefunden hat.
Ein Ballkontakt
in der ersten Halbzeit. Vielleicht war er ein bisschen beeindruckt von der serbischen Abwehrreihe, die durchaus respekteinflößend ist.
Das auch, aber vielleicht auch von Jude Bellingham neben ihm, das kann ja auch sein.
Wir hören mal unseren Reporter Holger Dahl, der hat das Spiel nämlich gesehen, er war im Stadion in Gelsenkirchen und das ist sein Spielbericht von danach.
Das ist hier ziemlich schnell leer geworden in Gelsenkirchen. War irgendwie kein Fußballspiel, was, glaube ich, neutrale Fußballfans vom Hocker gerissen hat. Aber hey, ist schon extrem beeindruckend, wie nach dem Tor von Jude Bellingham hier das ganze Stadion Hey Jude gesungen hat. Und Bellingham war ja auch der überragende Mann der ersten Halbzeit, nicht nur aufgrund seines Tores, auch super in der Spielkontrolle. Ich frage mich ein bisschen, warum die Engländer da in der zweiten Halbzeit nicht weitergemacht haben. So war es ein ziemlich chancenarmes Spiel und wenn sie Pech haben, dann fällt da vielleicht hinten raus auch nochmal ein Tor für die Serben. Also für den absoluten Turnierfavoriten oder für einen der Turnierfavoriten hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, zumindest von diesem Spiel. Am Ende werden die Engländer sagen, hey, wir haben 1:0 gewonnen, wir sind doch ganz gut in dieses Turnier reingestartet. Kane hat nochmal die Latte getroffen, aber Jude Bellingham, meine Herren, also ich sag mal so, das ist schon ein großes Talent.
Also ich habe das Gefühl, Holgers Stärke beim Spielerscouten ist ähnlich ausgeprägt wie beim Meisterprognostizieren. Ne?
Und das Stichwort werden wir jetzt nach jedem England-Spiel hören, dass Jude Bellingham mal ein ganz großer wird.
Definitiv, ja.
Aber bei aller Kritik an den Engländern, ich habe jetzt auch nicht mehr von denen erwartet, ehrlicherweise.
Ich habe mir das ähnlich vorgestellt, ja, tatsächlich.
Ich glaube, die haben unheimlich großen Druck in England, dass endlich jetzt mal dieser Titel geholt wird, gerade eben nach der letzten Euro. Und denen ist das total egal, wie die spielen. Hauptsache, die gewinnen die Spiele. Bei der letzten Euro, vor 3 Jahren, haben die das Auftaktspiel, glaube ich, auch 1:0 gewonnen. Und dann auch 5-mal kein Gegentor bekommen. Ja, also die haben jetzt berauschenden Fußball, haben die ja ehrlicherweise noch nie gespielt.
Das stimmt, aber sie haben ja deswegen auch noch nie was gewonnen. Also, ja, keine Ahnung, ob man da eine Verbindung ziehen kann, aber ich finde, ey, die haben die talentierteste Offensive Europas und dann kommt das dabei raus. Ich erwarte mehr von denen.
Vielleicht war es auch ein bisschen die Nervosität des Auftaktspiels, wo ja, wirklich nur der Gedanke gezählt hat, gewinnen. Bisschen eindimensional war es da natürlich, aber bei der letzten Euro haben sie sich mit dem Stil auch bis ins Finale vorgespielt.
Ja. Frankreich wirft man das ja auch jedes Jahr wieder vor und dann am Ende sind sie halt damit erfolgreich. Ist ja auch in Ordnung. Also, die individuelle Qualität ist unbestritten richtig, richtig hoch.
Ja. Ich habe es ja gesagt letzte Woche, von den 10 wertvollsten Spielern der Euro sind 5 Engländer.
Ja.
Also da müssen sie was draus machen. In der Gruppe sind sie aber natürlich auf jeden Fall Topfavorit. Das andere Spiel in Gruppe C gestern in Stuttgart, Slowenien gegen Dänemark. 1:1 am Ende. Und es war ja eigentlich fast wie ein Märchen. Ne? Das ausgerechnet, hier kann man wirklich mal dieses Wort ausgerechnet sagen, Christian Eriksen das 1:0 macht für die Dänen. Wir erinnern uns nochmal, vor genau 1100 Tagen bei der letzten Europameisterschaft war er zusammengebrochen, hatte
Herzstillstand. Musste wiederbelebt werden auf dem Platz.
Und jetzt gibt es den Fußballgott, der gesagt hat, ich gebe dir jetzt einfach mal was zurück.
Das erste EM-Spiel seitdem.
Und trotzdem hat es dann nicht gereicht für die Dänen am Ende. Sie haben es irgendwie verpasst, aufs 2:0 zu gehen. Bei den Slowenen dann starker Keeper, Jan Oblak, hat mir sehr gut gefallen. Und dann machen sie in der 77. eben noch das 1:1, was nicht unverdient war.
Nee, finde ich auch. Also die Slowenen haben gut gespielt, haben sich den Punkt auf jeden Fall erkämpft, ja.
Jetzt sind wir halt gespannt, wer in der Gruppe Zweiter hinter England wird, weil wie gesagt, das wird dann möglicherweise der deutsche Gegner.
Ja.
Dänemark oder Serbien, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja, also die Serben waren gegen England jetzt auch nicht schlecht, ne? Das ist auch, also das gerade für die Dänen ist das schon, könnte schon vielleicht eine zu schwierige Aufgabe sein, ne? Dieses total robuste, total körperliche, körperbetonte Spiel. Bin gespannt drauf.
Voraussetzung ist natürlich, dass Deutschland auch Erster wird, aber da gehen wir natürlich alle von aus. Wir sprechen gleich über das deutsche Team, wollen vorher noch auf die dritte Partie von gestern gucken. Das war Gruppe D in Hamburg. Polen gegen die Niederlande. Und da muss ich ja erstmal sagen, ich liebe ja die holländischen Fans bei solchen Turnieren. Das ist einfach Wahnsinn. Das haben wir dann auch in Hamburg gesehen. Da gab es diesen Fanmarsch von 30.000 oder 40.000 Fans vorm Spiel. Was sie für eine Party feiern immer. Das ist also, da ja, möchte man gerne auch mal Holländer sein oder Niederländer. Ja, und im Stadion ging es dann natürlich direkt weiter. Die Polen erst in Führung und dann drehen die Niederländer das Spiel durch Wout Weghorst, der eingewechselt wird und mit seinem ersten Ballkontakt den Siegtreffer erzielt.
Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich den Niederländern viel zutraue. Gestern habe ich die Defensive hervorgehoben, die meiner Meinung nach trotz dieses etwas schlecht verteidigten Eckballs, der zum 0-1 führt, auch sich gezeigt hat im Spiel gegen die Polen. Aber das, was die nach vorne drauf haben, ist natürlich auch gut. Ne? Muss man schon auch sagen, mit Gakpo, der ja den Ausgleich erzielt. Der hat übrigens bei der WM 22 dreimal das erste Tor für die Niederlande in allen drei Gruppenspielen gemacht und jetzt hat er das erste Tor schon wieder gemacht. Also der ist der Mann für die ersten Tore im Turnier.
Und Wout Weghorst, Let's Get Wout ist natürlich
ein richtig guter
Joker. Nachher gab es viel Partymusik in der Kabine der Niederländer und Wout Weghorst, der Siegtorschütze, der hat dann mal erklärt, was das genau war.
Wir haben ein Lied in den Niederlanden und das heißt, wir sind wieder dabei. Das ist ein niederländisches Lied, so das machen wir dann eigentlich immer, wenn wir gewonnen haben und ja, und jetzt ist einfach gute Stimmung da. Das ist so wichtig, so ein erstes Spiel ist wichtig. Und das Gefühl halt, was wir hatten von vorne an, das war gut, das war positiv. Ja, um das Gefühl einfach zu behalten, einfach zu entwickeln in so einer Tournee, das ist extrem wichtig und deswegen sehr froh mit der 3 Punkte.
Glaubst du, die hüpfen dann auch so in einer Reihe nebeneinander,
wie die Fans? Vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann mal. Und ich glaube, die kommen weit. Also ich glaube, mit denen müssen wir rechnen.
Ja.
So, apropos, mit denen müssen wir rechnen. Dazu gehört natürlich auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich habe vorhin mal zu dir gesagt, in einem stillen Moment, ich glaube, wir werden Europameister, Jens. Weil ich habe das so, mein Gefühl sagt das irgendwie. Es klappt einfach alles, es greift irgendwie alles ineinander. Kleines Beispiel, diese Pool-Challenge, die habt ihr alle im Netz schon gesehen. Als Andrich Kimmich, Raum, Groß und Füllkrug.
Füllkrug hat vollendet.
Den Ball jonglieren um den Pool und dann köpft Füllkrug das Ding in so einen Schwimmreifen. Es wurde erst behauptet, das war ein One-Taker, aber man hat ja schon einen 5 Bällen gesehen, die im Pool schwammen. Das hat mehrere Versuche gebraucht. Sie haben es ja auch aufgelöst dann, dass es tatsächlich viel Arbeit war. Aber das sind so Kleinigkeiten, die halt auch beweisen, Reisen. Die Stimmung scheint richtig gut zu sein. Das hat so ein bisschen Campo Bahia-Vibes von damals.
Ja, aber dann bist du vielleicht auch der...
Nur 20 Grad kälter.
Ja, und in den Pool trauen sich höchstens die Bälle, die da reingeköpft werden.
Und das Meer in Herzogenaurach ist auch ein bisschen weiter weg.
Aber vielleicht bist du damit auch einfach jemand, der auf diese Marketingmasche reinfällt. Weil natürlich weiß der DFB, dass irgendwie so dieses Transportieren der guten Stimmung und so total wichtig ist. Auch für den Support im Stadion und wie wichtig der ist. Das hat ja Julian Nagelsmann vom ersten Spiel gegen die Schotten auch nochmal betont. Deshalb, ich traue dem Braten erst nach dem zweiten Spiel. Weil Schottland, ey, das muss man ja auch beim guten Spiel der deutschen Mannschaft sagen, war schon schwach.
Stimmt, das müssen wir immer noch hinzufügen, dass wir wahrscheinlich mit Schottland bisher das schwächste Team des Turniers als Gegner hatten. Aber trotzdem, die Euphorie ist da. Wir haben es ja auch in der Meldung gesehen, das pinke Auswärtstrikot oder das Ausweichtrikot ist das meistverkaufte Ausweich- oder Auswärtstrikot der deutschen Mannschaft aller Zeiten.
Sieht doch gut aus, finde ich.
Und am meisten geht das von Toni Kroos über die Ladentheke.
Das ist keine Überraschung.
Und ja, ansonsten ist die Mannschaft natürlich mittlerweile jetzt so ein bisschen mit dem Fokus Richtung Ungarn. Und wir hören mal unseren Reporter Martin Roschitz aus dem DFB-Quartier, der uns da immer mit den frischesten Infos versorgt. Was ist im deutschen Quartier passiert jetzt am Wochenende?
Gestern Abend gab es eine Teambesprechung im Quartier. Thema natürlich der Gegner Ungarn. Stärken und Schwächen und wie das Trainerteam die Ungarn erwartet. Nämlich deutlich offensiver als zuletzt die Schotten, die Deutschen nicht hoch angelaufen sind. Das werden die Ungarn aber tun müssen nach der Niederlage gegen die Schweiz. Und da wird die Frage sein bei den Trainingseinheiten heute und morgen, wie gehen wir damit um, wenn wir hochgepresst werden und wie nutzen wir die Räume effektiv, die sich automatisch bieten werden. Auf jeden Fall werden 11 Schönspieler auf dem Platz stehen, denn am Wochenende war der Friseur im Quartier und hat die Haare schön gemacht. Unter anderem auch bei Emre Can, der hat gesagt, bei ihm muss sowieso mindestens einmal die Woche nachgeschnitten werden, sonst ist es einfach too much und er will eben schließlich auch gut aussehen, wenn er einen Auftritt hat, wie wir alle. Und man muss sich auch mal vorstellen, ich war selber gestern beim Barbershop in Herzogenaurach, wenn da auf einmal Thomas Müller reinmarschiert und sagt, bitte einmal waschen und legen. Also das will man dem armen Friseur ja auch nicht zumuten, dann hat er keine ruhige Minute mehr.
Ja, weil Thomas Müller wahrscheinlich auch so viel quatscht.
Ja, stimmt, hast du recht.
Also bei der deutschen Mannschaft, es gibt ja auch keinen Grund, irgendwie über die Startaufstellung zu diskutieren. Also ich glaube, das wird die gleiche Startelf wie jetzt zuletzt. Man kann natürlich, ihr habt das gestern besprochen, über Andrich nachdenken.
Ja, wegen der gelben Karte.
Ja,
also das ist ein Thema.
Das ist auf jeden Fall ein Thema.
Und wenn es wirklich so kommt, wie Martin prognostiziert, dass die Ungarn hoch pressen, dann gibt es vielleicht sogar auch einen spielerisch-inhaltlichen Grund, über Andrich nachzudenken, weil das haben die Griechen ja im letzten Testspiel vor der Euro auch gemacht und da, finde ich, sah die erste Halbzeit nicht so gut aus und die zweite, in der Groß und Groß nebeneinander gespielt haben, deutlich besser. Keine Ahnung, ob man das erwarten kann, weil warum sollte Ungarn gegen Deutschland pressen, aber gegen die Schweiz nicht, aber trotzdem, wenn das die Überlegung des Bundestrainers ist, dann wäre das vielleicht auch noch eine Idee, die man haben kann, ja.
Was steht heute an beim deutschen Team? 11 Uhr, ganz normal Training. 13 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Manuel Neuer. Und wir gucken uns dann an, was im Turnier heute passiert. Es sind 3 Spiele. Geht los um 15 Uhr in Gruppe E in München. Die Partie Rumänien gegen Ukraine ist jetzt nicht der ganz große Blockbuster. Aber bei der Euro gehört es einfach dazu, dass man sich alles anguckt. Um 18 Uhr in Frankfurt dann Belgien gegen die Slowakei. Und da haben wir mit Belgien natürlich wieder einen nächsten, Favoriten, weiß ich nicht, ob man noch Favorit sagen kann, aber wir sagen ja seit gefühlt Jahrzehnten, warum nicht mal Belgien? Und es ist so das letzte Überbleibsel dieser goldenen Generation, die letzte Chance vielleicht für einen De Bruyne.
Ja.
Und die Mannschaft Domenico Tedesco, deutscher Trainer, noch gar nicht verloren mit Belgien.
Ja, und hat den Spielstil auch natürlich radikal verändert, ne, muss man auch sagen. Also was heißt radikal? So radikal ist es ja nicht, aber er hat es so ein bisschen variabler gemacht als vorher unter Martinez. Und das, glaube ich, kommt denen auch ganz entgegen. Ne? Und Stichwort goldene Generation, klar, da sind immer noch die De Bruynes und Witzels und Vertongs dieser Welt dabei.
Vertongen übrigens wieder fit.
Ja, ist wieder fit, kann spielen, aber es gibt auch 7 Spieler, die unter 24 sind, ne? Und einer davon ist Jeremy Doku von Manchester City, also auch irgendwie so ein richtig dickes, großes Talent. Und da hat Domenico Tedesco schon so einen Umbruch eingeleitet, ohne dass man es so richtig mitbekommen hat. Also den traue ich auch wirklich was zu, den Belgiern.
Luis Openda von Leipzig, auch großes Talent dabei. Der spielt aber nicht, weil Lukaku halt noch dabei ist.
Ja,
ne?
Aber das ist natürlich auch ein Faktor, ne? Wie viele Mannschaften gibt es, die 2 solche Scorer 1:1 tauschen können. Da gibt es nicht so viele bei dem Turnier.
Lukaku übrigens, was für eine Quote. 114 Länderspiele, 83 Tore. Das ist schon Wahnsinn. Auf den freue ich mich ja auch total. Also wie gesagt, sie sind ein bisschen Favorit, aber bei der WM Zuletzt haben wir das auch gesagt, da sind sie in der Vorrunde rausgeflogen.
Ja, aber Tedesco ist halt auch so ein Pragmatiker irgendwie, ne? Und wenn du so, das ist ja, der Martinez war ja eher so dogmatisch immer so ein bisschen und Tedesco traue ich zu, dass er die Mannschaft halt einfach so ausrichtet, wie es nötig ist. Ich halte ihn für jemanden, der für K.O.-Spieler echt gut geeignet sein kann. Mhm. Das könnte einen Unterschied machen dieses Mal bei dem Turnier.
Gegen die Slowakei wird es aber schwer. Die haben eine gute Defensive, haben nur 8 Gegentore gekriegt in den 10 Quali-Spielen, haben einen italienischen Trainer, Calzona.
Ja, diese Gruppe muss Belgien gewinnen.
Natürlich.
Klar. Also das ist mit die einfachste Gruppe beim Turnier, die müssen die gewinnen.
Dann am Abend um 21 Uhr in Düsseldorf, Gruppe D, das ist dann live im Ersten zu sehen, Österreich gegen Frankreich. Wir sehen endlich den Fast-Bayern-Trainer Ralf Rangnick, der älteste Trainer der Europameisterschaft und wir sehen natürlich das Star-Ensemble der französischen Nationalmannschaft um Kylian Mbappé. Mhm. Übrigens, wenn die Franzosen Europameister werden sollten, kriegen sie 470.000 Euro pro Nase.
Ach so.
Das ist die Rekordprämie. Also nicht alle zusammen.
Geht Mbappé direkt rückwärts aus der Kabine.
Ja. Thorsten Iffland ist unser Reporter in Düsseldorf und den haben wir mal gefragt. Österreich haben ja auch viele gesagt, die sollte man nicht unterschätzen. Ist da möglicherweise eine erste große Überraschung drin bei Österreich gegen Frankreich?
Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht daran, dass Österreich dem Vize-Weltmeister ernsthaft ein Bein stellen kann. Und auch die österreichischen Fans, mit denen ich in den vergangenen Tagen hier in der Altstadt in Düsseldorf sprechen konnte, die haben gesagt, das ist eine Nummer zu groß für uns. Auf der anderen Seite ist Österreich richtig gut in Form. 16 Spiele zuletzt, nur eine einzige knappe Niederlage. Und die Stimmung im Team, die muss wohl richtig gut sein. Spätestens seitdem Ralf Rangnick gesagt hat, ich gehe nicht zu den Bayern, sondern ich will mit euch hier in Österreich Geschichte schreiben, hat man den Eindruck, die Spieler liegen ihm ja so ein bisschen zu Füßen. Die tun alles, da stimmt also vieles. Aber da kommen eben richtige Weltstars heute Abend auf die Österreicher zu. Mbappé, Griezmann, Dembélé. Also ich glaube, das ist wirklich eine zu harte Aufgabe für die Österreicher. Für die wäre es eine Überraschung, wenn sie in dieser Hammergruppe überhaupt überstehen können.
Traust du es ihnen zu, diese Gruppe zu überstehen?
Den Österreichern?
Ja.
Also er hat natürlich recht, die Gruppe ist schon krass. Mhm. Also ich glaube, dass Frankreich und Holland, die werden es unter sich ausmachen, wer der Gruppenerster wird. Polen sehe ich auf Augenhöhe, vielleicht sehe ich Österreich aber sogar fast ein bisschen stärker als die Polen.
Ja, stärker als die Polen sehe ich die auf jeden Fall und ich kann tatsächlich auch so diesen leichten Hype ein bisschen verstehen, ne? Durch Ralf Rangnick. Der hat ja zwei Vereine in seiner Laufbahn, in seiner Karriere total geprägt. Hoffenheim und Leipzig.
Und Ulm.
Das Ganze,
und Ulm, bitte.
Ulm, natürlich Ulm. Aber ich weiß nicht, ob ich den Bezug jetzt nochmal herstelle. Hoffenheim und also nicht Leipzig, sondern eigentlich ja den ganzen RB-Kosmos oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. Jetzt rate, wie viele Spieler im aktuellen Team der Österreicher sind, die entweder bei Hoffenheim gespielt haben, noch spielen oder, das sage ich, in Leipzig oder halt eben Salzburg.
Boah, das scheinen dann viele zu sein.
Die drei Torhüter sind es nicht. Aber von den anderen 20? 10.
Ich wollte gerade sagen, 10, 11.
Die Hälfte der Spieler hat irgendwie eine RB- oder Hoffenheim-Vergangenheit. Und das, glaube ich, spielt eine totale Rolle, weil die genau wissen, was der will. Hm. So. Und das kann schon einen Vorteil darstellen, gerade wenn du dich als Nationalmannschaft immer so punktuell nur mal triffst und dann irgendwie 3 Wochen Vorbereitung hast und so. Also die sind schon, die können hot sein, aber dass sie Erster oder Zweiter in der Gruppe werden und damit einen, entweder Frankreich oder die Niederlande, hinter sich lassen, da bin ich echt auch noch, so weit gehe ich tatsächlich auch noch nicht.
Aber als Dritter hast du ja auch gute Chancen, noch weiterzukommen. Und ich meine, Deutschland haben sie auch überrascht im Test. Warum nicht die Franzosen auch? Die Franzosen haben ja auch immer ihre Problemchen. Ne?
Voll.
Das ist jetzt auch keine, sage ich mal, total gefestigte Mannschaft. Die haben zwar auch unfassbares Talent.
Ja, aber das ist deren Pfund auch. Ne?
Ja.
Also da, und gegen Griechenland zum Beispiel haben die am Ende des vergangenen Jahres auch nur 2-2 gespielt. Ne? Und Griechenland auch mit diesem Pressing-Ansatz. Mhm.
Also, das ist die interessanteste Partie heute, ganz sicher. 21 Uhr, Österreich gegen Frankreich in Düsseldorf. Wie gesagt, live im Ersten. Alle Spiele gibt es natürlich live zu hören im Audio-Stream bei uns in der Sportschau-App. Und genau. Sowieso alles Wissenswerte findet ihr da. Die App solltet ihr auf jeden Fall haben.
Definitiv.
Und morgen dann wieder diesen Podcast hören. Also, ich mach's auf jeden Fall.
Ich auch, definitiv.
Dann habt einen schönen EM-Tag. Bis morgen.
Macht's. Tschüss. Gut.